Ich habe schon angekündigt, dass diese Woche, am Mittwoch, wird unsere erste Mitgliedschaftsinfoabend stattfinden mit lieben Geschwistern, die unserer Gemeinde als lokale Gemeinde beitreten möchten, als Mitglieder. Und Dieter und ich haben uns auch zusammengesetzt und wir haben an einer Dienstphilosophie gearbeitet, also eben, wo es darum geht, den Zweck der Gemeinde, der Zweck unserer lokalen Gemeinde festzusetzen. Wozu sind wir eigentlich da? Was wollen wir erreichen als Gemeinde? Und auch über Mitgliedschaft wollen wir aufklären. Und wer von euch Interesse hat, an diesem Abend dabei zu sein, der ist gerne willkommen. Natürlich die 12 Leute, die gerne als Mitglieder aufgenommen werden wollen, sollten dabei sein. Das wäre gut. Und ihr werdet sehen, es ist einfach wichtig. Und das ist einfach etwas, ein Gedanke, der mich schon lange, lange beschäftigt. Seit einer bestimmten Klasse, die ich genommen habe am Seminary über pastoralen Dienst, und da waren auch noch andere Professoren, die einen Einfluss hatten auf mich, habe ich mir einfach überlegt, was ist eigentlich der Zweck der Gemeinde? Wozu sind wir eigentlich da? Und das passt auch ganz gut, wenn wir uns nochmal den ersten Thessalonischer Brief so ein bisschen vor Augen führen, was wir jetzt bis jetzt abgedeckt haben in den letzten Wochen, Monaten. Wir haben uns ja durchgearbeitet, jetzt bis zum Kapitel 3. Wir werden in nicht allzu langer Zeit ins Kapitel 4 kommen. Aber ich habe gedacht, es wäre gut, wenn wir an dieser Stelle mal einen Unterbruch machen und nicht weitergehen im Text, sondern über noch mehr Anwendung nachdenken, was wir hier bereits gesehen haben. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde in Thessalonich eine gesunde, eine vorbildliche Gemeinde ist. Wir haben uns über die Merkmale einer gesunden Gemeinde Gedanken gemacht. Wir sind ins Kapitel 2 gekommen, haben gesehen, dass Paulus seinen Dienst verteidigt. Und wir haben die Verpflichtungen eines treuen Dieners gesehen. Er ist verpflichtet der Wahrheit gegenüber. Er ist verpflichtet, nicht Menschen, sondern Gott zu ehren und so weiter. Wir haben die Einstellung eines treuen Dieners angeschaut. Natürlich die von Paulus als unser Vorbild, aber letztlich auch für uns, die wir alle Diener Gottes sind oder sein wollen, hoffentlich. Und wir haben gesehen, dass er diese liebevolle Einstellung einer stillenden Mutter hatte oder auch eines liebenden Vaters. Er vergleicht sich selbst mit Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen. Wir haben die Reaktionen gesehen auf die wahre Verkündigung des Wort Gottes. Und letztlich auch haben wir jetzt einen Einblick bekommen in ein Hirtenherz, als wir uns in Kapitel 2, 17 bis 3, Vers 13 diese neuen Einblicke verschafft haben in ein Hirtenherz. Und all diese Dinge haben irgendwie mit der Gemeinde zu tun, mit dem Dienst in der Gemeinde. Und wir haben viele Anwendungen dazu schon gehört. Ich habe euch vieles schon mitgegeben, warum das so wichtig ist, dass wir wissen, wozu wir hier sind und was wir tun. Aber die grundsätzliche Frage bleibt immer noch so ein bisschen in der Luft. Wozu ist denn die Gemeinde hier in einem großen, in einer, wie sagt man so schön, in einer Vogelperspektive? Möchte ich das heute mal anschauen. Ich möchte das mal wirklich, das große Bild euch zeigen, weil das ist nämlich auch so ein bisschen der Inhalt von dem, was wir in der Mitgliedschaftsgeschichte neu einführen wollen, dass jeder von uns versteht, warum wir hier sind. Ich meine, das ist wichtig. Das ist wichtig, warum wir hier sind. Das ist eine fundamentale Frage. Wenn wir nicht wissen, zu welchem Zweck wir hier sind, können wir nicht wissen, was wir tun sollen. Wir wissen nicht, wie wir es tun sollen, wie wir den Dienst tun sollen. Und wir wissen eigentlich überhaupt nichts, weil wir wissen gar nicht, wozu wir es tun. Was macht das überhaupt alles für einen Sinn, was wir hier machen? Dass wir uns jeden Sonntag hier treffen, dass wir auf eine Auslegungspredigt hören, dass wir evangelisieren, dass wir eben meinetwegen evangelistische Konzerte haben, dass wir Hauskreise haben, dass wir Gebetsstunde haben. Was ist eigentlich der Zweck, den wir damit verfolgen? Wozu das alles? Wenn wir als Gemeinde den Fokus verlieren, den Zweck, warum wir die Bestimmung, die wir haben, die uns Gott gegeben hat, wozu er uns ins Leben gerufen hat, ich rede natürlich auch von der weltweiten Gemeinde, aber jetzt auch spezifisch von uns aus der lokalen Gemeinde, dann sind wir wie ein Boot, vielleicht ein Motorboot oder ein Segelboot, das auf dem Meer ist irgendwo und die Orientierung verliert, keine Ahnung hat, wohin es geht. Und was wird dann passieren? Nun, das ist ganz klar. Wir werden nie am Ziel ankommen. Uns wird der Treibstoff ausgehen. Uns wird die Luft ausgehen, die Kraft, wir werden frustriert und wir bleiben stehen. Und meistens bleiben wir dann stehen in Traditionen und Gesetzlichkeiten. Das ist das, was geschieht mit Gemeinden, die sterben. Tradition, Gesetzlichkeit hält Einzug. Man hat den Fokus voll. Wir wissen gar nicht mehr, was wir eigentlich tun sollen. Also wir sind einfach hier, wir haben es gemütlich, wir kommen zusammen, wir haben unsere Familie hier, wir fühlen uns wohl, nichts soll sich ändern, alles soll immer gleich langweilig bleiben, das ist wunderbar, darin fühlen wir uns wohl. Aber das ist nicht der Ziel und der Zweck der Gemeinde. Und das ist nicht die Richtung, in die wir gehen wollen, als Bibelgemeinde Berlin. So, die Frage ist natürlich jetzt, damit uns der Treibstoff nicht ausgeht, damit uns die Motivation nicht ausgeht, damit wir nicht stehen bleiben und steif werden und unbeweglich in irgendwelchen Traditionen und dass wir uns plötzlich gegenseitig zerfleischen über die Farbe des Teppichs oder über die Farbe der Stühle und solche Sachen gibt's. Gemeinden werden gespalten wegen solchen Fragen. Und da will ich nicht hin. Ich möchte, dass wir den Zweck verstehen erstmal und dann auch ausleben können. Der Zweck der Gemeinde. Wozu sind wir hier? Was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Rolle hier in Berlin? Was ist unsere Rolle in dieser Welt als Gemeinde? Wenn wir das nicht wissen, dann fehlt uns jegliche Motivation und wir verkümmern zu einem religiösen Club. Und die Gefahr besteht ganz besonders auch für unsere Gemeinde, in die Clubmentalität zu verfallen. Es gibt zwei Gefälle. Ja, die wir als Christen fallen können. Und Dieter hat das wunderbar mit seinem Bild, mit diesen beiden Strömungen dargestellt in seiner Predigt. Wir können in die Weltlichkeit fallen und wir können in die Gesetzlichkeit fallen. Nur wenn wir vom Geist geleitet sind, werden wir es schaffen, auf diesem schmalen Grat zu wandeln. Das ist nicht einfach. Aber lasst mich das einfach als eine Warnung für euch und für uns alle einfach mal so hinstellen als Tatsache. Ich glaube, dass wir als Gemeinde, und ich habe das auch schon gesagt, mehr in der Gefahr stehen, in die Gesetzlichkeit zu fallen, als in die Weltlichkeit. Weil wir sehr viel theologisches Wissen haben hier. Sehr viel. Wir haben sehr viele Ressourcen, sehr viele Quellen. Wir haben jeden Sonntag eine Auslegungspredigt. Wir haben sehr viel Lehre, auch in den Hauskreisen. Wir sind sehr gesegnet, verstehe mich nicht falsch. Ich meine das nicht negativ. Aber da besteht eine Gefahr. Die Gefahr des Pharisäertums. Die Gefahr des Nurwissens und nicht umsetzen. Und ich möchte euch erinnern, liebe Geschwister, dass unser Herr Jesus Christus die härtesten Worte übrig hatte, nicht für die Zöllner, nicht für die Sünder, sondern für die religiöse Elite, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und ihr könnt das selber nachlesen, wenn ihr die Evangelien lest. Und es sind auch die Leute, die Jesus eigentlich am meisten widerstanden haben, nicht die Zöllner, nicht die Sünder, nicht die Prostituierten, nein, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und das muss uns bewusst sein. Das ist eine Warnung für uns, das geht uns was an. Wir sind schnell dabei, die Pharisäer zu verurteilen, aber wir handeln oft auch pharisäisch in unserem Alltag, oder nicht? Dass wir Dinge wissen, dass wir sie eigentlich tun sollten, aber tun sie nicht. Dass wir vielleicht gewisse Dinge tun, weil wir denken, es ist biblisch und dann irgendwann mal feststellen, Moment mal, das ist Menschengebot. Das steht gar nicht in der Schrift. Und das ist wichtig für uns. Und deshalb ist es auch so grundlegend, dass wir verstehen, wozu wir als Gemeinde, als ganze Gemeinde, als lokale Gemeinde und als universale Gemeinde hier sind. Nun, Paulus vergleicht unsere Aufgabe mit Botschaftern. Lasst uns mal, und das wird jetzt ein bisschen ein Bibelstudium werden für euch, und ich hoffe, ihr macht euch alle Notizen. Wir werden ein bisschen rumblättern in der Bibel, und das ist sehr schön. Lasst uns mal zum 2. Korintherbrief gehen. 2. Korintherbrief. Und da schlagen wir Kapitel 5 auf. 2. Korinther Kapitel 5. Und viele von euch kennen diese Verse und das ist immer wieder gut und wichtig, dass wir die grundlegenden Verse, die wir schon oft gehört haben, immer wieder so ein bisschen zusammen studieren und anschauen. Seht euch mal Vers 20 an. 2. Korinther 5, Vers 20. Hier heißt es, so sind wir nun was? Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus vergleicht unsere Aufgabe mit einem Botschafter. Nun, die Frage ist, was tut ein Botschafter? Er vertritt die Interessen seines Heimatlandes in einem anderen Land. Eine Botschaft ist im Prinzip ein kleines Stück Land in einer total fremden Kultur. Die deutsche Botschaft in Indien meinetwegen ist ein kleines Stück Deutschland auf dem Boden Indiens. Innerhalb der deutschen Botschaft gelten die deutschen Gesetze, es wird die deutsche Sprache gesprochen, meistens zumindest, und es gelten die deutschen Feiertage. Nur in der Gemeinde ist das nicht anders. In der Gemeinde gelten die Gesetze des neuen kommenden Reiches. Wir sind eine Botschaft hier als Gemeinde, eine Botschaft des Himmels auf Erden. Das ist unsere Aufgabe. Und unsere Feiertage, naja, wir feiern das Mahl des Herrn. Wir haben auch gewisse Dinge, die wir tun, regelmäßig. Aber zurück zu unserer Frage. Was ist der Zweck der Gemeinde? Es ist eine Botschaft. Und wir sprechen hier und heute insbesondere natürlich von der lokalen Gemeinde. Ja, das geht uns was an. Das gilt natürlich auch für die universale, für die weltweite. Aber es ist vor allem wichtig für uns als lokale Gemeinde zu verstehen, was ist denn unsere Rolle in dieser ganzen Gemeinde? In dieser ganzen Geschichte hier, in dieser ganzen Heilsgeschichte. Und bevor wir uns diesen Rollen oder diesem Rollenverständnis zuwenden, müssen wir einige Grundlagen legen. Also das ist jetzt wirklich sehr, sehr grundlegend, was ich jetzt sage. Und ich hoffe, einige von euch werden vielleicht denken, ja, das ist ja klar, das glaube ich sowieso schon lange, aber es ist immer wieder gut, diese Grundlagen wieder zu hören, sich wieder darüber Gedanken zu machen. Welche Grundlagen müssen erstmal gelegt werden? Welches Fundament muss erstmal gelegt werden, damit wir den Zweck der Gemeinde verstehen können? Nun, die erste Grundlage nenne ich eine hohe Sicht Gottes. Eine hohe Sicht Gottes. 1. Mose 1, Vers 1. Von da werden wir jetzt durchgehen durch das ganze Alte, nee, das war nur ein Witz. Wir gehen nicht durch das ganze Alte Testament. Ich werde das zusammenfassen. Aber 1. Mose 1, Vers 1 heißt es, am Anfang schuf Gott. Und wir können auch sagen, am Anfang Gott. Ja? Am Anfang steht Gott. Er ist über allem. Er hat über allem den Vorrang. Er ist der allmächtige Schöpfer. Es heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist alles, was existiert. Raum, Zeit und Materie. Ihr könnt euch diese Predigt von mir anhören über 1. Mose 1,1. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist souverän. Er steuert und lenkt die ganze Geschichte. Er ist involviert. Er hat nicht die Welt geschaffen, hat sich zurückgezogen und lässt jetzt alles dem Zufall, sondern er ist involviert in der Weltgeschichte. Er ist souverän. Er steuert alle Ereignisse vom Anfang bis zum Ende. Von 1. Mose bis Offenbarung nämlich sehen wir die ganze Geschichte. Die ganze Heilsgeschichte. Den ganzen Plan Gottes. Er ist die Ursache von allem, er ist der Ursprung von allem, er ist die Quelle allen Lebens, er ist die Quelle aller Existenz. Das ist ganz wichtig, eine hohe Sicht Gottes. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er im Himmel und auf Erden, in den Meeren und allen Tiefen. Er ist absolut heilig und gerecht. Er ist der Maßstab für alles Leben, für alles Verhalten, für alle Lebensweise. Und deshalb sollen wir als seine Kinder heilig sein. 1. Petrus 1, Vers 16 heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wenn wir nicht eine hohe Sicht Gottes haben, das heißt, wenn wir nicht Gott im Zentrum unseres Denkens haben, wenn wir nicht ihn an erster Stelle haben, über allem anderen, was in unserem Leben ist, dann werden wir fälschlicherweise den Menschen ins Zentrum stellen. Unsere Bemühungen und unsere Lehren werden sich dann nur noch um den Menschen drehen. Und wie geschieht das heute in vielen Gemeinden? Dass der Mensch und seine Bedürfnisse im Zentrum stehen, anstatt Gott. Deshalb nennen wir das auch Gottesdienst. Das ist nicht Menschendienst. Ja? Eine hohe Sicht Gottes. Eine hohe Sicht Gottes, wenn Gott unser Denken, in unserem Denken die erste Stelle hat, führt das automatisch zu der nächsten Grundlage, die nächste Stufe. Das ist eine hohe Sicht der Schrift. Eine hohe Sicht der Schrift. Und jetzt schlagen wir wieder unsere Bibeln auf. Im 2. Timotheusbrief, und ihr wisst schon wahrscheinlich, wo ich hingehen will, aber das ist wichtig. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Hier heißt es, alle Schrift, das ist die ganze Bibel, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Von Gott eingegeben, Theopneustos, Gott gehaucht, heißt das eigentlich, das griechische Wort. Es ist wörtlich von Gott eingehaucht, also ausgeatmet worden. Sie wurde zwar von menschlichen Autoren geschrieben, die Bibel, aber der Heilige Geist überwachte diesen Vorgang genauestens. In 2. Petrus 1,21, lasst uns da auch hingehen, 2. Petrus, 2. Petrusbrief, nur ein bisschen weiter hinten, 1,21, hier lesen wir, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das Bild hier ist wie ein Segel, das vom Wind getrieben wird. So haben die Menschen Gottes geredet. Das heißt, sie haben zwar alle ihren eigenen Stil reingebracht. Johannes, Paulus, Petrus oder eben auch der Schreiber des Hebräerbriefs. Es gibt da verschiedene Stilrichtungen. Der Hebräerbrief ist für mich besonders schwierig zu lesen im Griechischen. Erster Johannesbrief ist sehr einfach zu lesen für mich. Ich sehe ganz deutlich, das sind zwei verschiedene Schreiber. Aber es ist immer Gottes Geist, der sie getrieben hat. Immer. Und das ist eine hohe Sicht der Schrift. Nicht nur eine hohe Sicht Gottes, sondern auch eine hohe Sicht der Schrift. Die Schrift nimmt diese Position der Autorität ein für uns. Weil Gott die Schrift inspiriert hat, ist die Schrift für uns das Zentrum und der Maßstab für alles. Wir lernen, dass die Schrift fehlerlos ist, irrtumslos und wahr bis ins kleinste Detail. Auch alle historischen Dinge, die die Bibel anspricht, sind wahr. Das heißt, wir glauben an eine 6-Tage-Schöpfung in 24-Stunden-Tagen. Das sind ganz normale Tage, das sind keine Jahrmillionen oder irgend so ein Unsinn. Das sind Tage, da steht Tag, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag. Und genau so legen wir die Bibel aus. Ich hatte am Freitagabend ein Gespräch mit jemandem, der aus dem Publikum war, über die Wichtigkeit der Hermeneutik. Und das ist die Auslegungsprinzip in der Schrift. Wir legen die Schrift so aus, wie wir auch die Zeitung lesen würden. Wir lassen den Text für sich selbst sprechen. Wenn da steht Tag, dann ist das ein Tag. So wie das jeder von uns verstehen würde. Wenn ich euch sage, ich habe einen ganzen Tag an meiner Predigt gearbeitet, dann glaubt ihr auch nicht, dass ich 1000 Jahre gearbeitet habe. Siehst du, seht ihr mal, wie unsinnig das ist. Aber der Grund dafür ist nur der Unglaube, und das wissen wir. Okay, die Schrift ist wahr, fehlerlos, irrtumslos. Wir glauben auch an die Allgenügsamkeit der Schrift. Das heißt, dass wir außer der Schrift, außerhalb dieses Buches, keine Offenbarung brauchen. Wir brauchen nichts weiter als Quelle für unser geistliches Leben. Und deshalb ist das Wort Gottes relevant. Deshalb müssen wir hier nicht irgendwelche Tänze aufführen oder irgendein Theater machen oder sonst was, sondern wir können einfach die Bibel nehmen und die Bibel auslegen und es ist relevant. Es ist aktuell. Es spricht genau in unsere Zeit. Es könnte eigentlich nicht aktueller sein, der heutigen Zeit. Gottes Wort gibt uns nicht eine direkte Antwort auf alle möglichen Fragen. Ja, in der Bibel steht nicht, welche Tischdekoration ich jetzt kaufen soll oder irgend sowas. Ja, es gibt uns, es ist so ein Regelbuch von, das hätte ja das ganze Universum gefüllt wahrscheinlich. Aber die Bibel gibt uns Prinzipien an die Hand, anhand derer wir weise Entscheidungen treffen können. Deshalb gibt es die Weisheitsliteratur, die Sprüche beispielsweise. Also die Bibel gibt uns einen Leitfaden, Leitprinzipien an die Hand, nach denen wir unser Leben ausrichten wollen. Eine Vernachlässigung dieser Wahrheit führt zu einem Streben nach Komfort anstatt Gehorsam. Persönliche Erfahrung anstatt das Wort Gottes wird zur Autorität, Gefühle und die Kultur und die Trends um uns herum bestimmen unser Leben. Das passiert, wenn das Wort Gottes, wenn wir nicht eine hohe Sicht der Schrift haben. Die Gemeinde wird dann Menschen produzieren, welche nach ihren eigenen Lüsten, nach einem gottlosen Standard leben. Wenn wir nun eine hohe Sicht Gottes haben und eine hohe Sicht der Schrift, dann führt das, und das ist jetzt die dritte Fundation, zu einer richtigen Sicht des Menschen. Oder man kann auch sagen, zu einer tiefen Sicht des Menschen. Wir haben eine hohe Sicht Gottes, eine hohe Sicht der Schrift und eine tiefe Sicht des Menschen. Römer Kapitel 3. Lass uns das zusammen aufschlagen. Römer Kapitel 3. Da heißt es, in Vers 10 beginnt das. Und da wird eine Bilanz gezogen über die Menschheit, über die Menschen, wie sie sind. Ab Vers 10 lese ich, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht und auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das ist eine traurige Bilanz. Seht ihr das, diese Wiederholung von keiner, 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 kein einziger? Keiner ist verständig, keiner fragt nach Gott, alle sind abgewichen, alle taugen nichts. Das ist nicht gerade eine sehr erbauliche Sicht des Menschen für uns. Das ist nicht etwas, was uns warme Gefühle gibt im Bauch, wenn wir das hören. Aber es ist genau das, was die Bibel sagt über den Menschen. Sein Herz ist grundsätzlich böse von Geburt an. Psalm 51,7 sagt uns das ganz deutlich. Auch Jeremia 17, Vers 9 sagt, überaus trügerisch ist das Herz. Und was? Bösartig. Wer kann es ergründen? 1. Mose 6, Vers 5, ganz am Anfang schon heißt es, als der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen was? Sehr groß war auf der Erde. Und alles trachtende Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse. Der Mensch wurde geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Aber nachdem er gesündigt hatte, lebte er nur noch, um sich selbst zu verherrlichen. Das ist der Sündenfall in 1. Mose 3, in die ersten Menschen sich entschieden haben, Gott ungehorsam zu sein. Und seitdem ist jeder Nachkomme Adams und Evas ein Sünder, natürlich geborener Sünder. Der Mensch wurde geschaffen, Gott zu verherrlichen, nun verherrlicht er sich selbst. Alles Trachten seines Herzens ist nur böse. Wenn wir diese Sicht nicht haben, diese tiefe Sicht des Menschen, wie ich sie mal nenne, dann werden wir verschiedene Dinge tun oder nicht tun in der Gemeinde. Wir werden Christus nicht als einzige Lösung sehen für den Menschen, weil es ja noch Hoffnung gibt. Der Mensch ist ja irgendwo gut. Also kann er sich vielleicht irgendwo doch noch einen anderen Weg suchen. Christus als Erlöser wird erst richtig groß für uns, wenn wir unsere eigene absolute hoffnungslose Situation erkennen. Wenn wir sehen, wie absolut unfähig wir sind, auch nur ein Gebot, einen Tag zu halten. Und zweitens werden wir diverse Ersatzlösungen suchen, die Erfüllung versprechen. Wir werden gefühlte Bedürfnisse versuchen zu stillen, anstatt richtige Bedürfnisse. Und das richtige Bedürfnis, das der Mensch hat, ist, von allem voran ist es die Erlösung von seinen Sünden. Und deshalb wird die Gemeinde sich dann darum bemühen, Christus als einzige Lösung zu sehen und echte Bedürfnisse zu stillen. Ja, wir werden versuchen, Bedürfnisse zu stillen, aber das sind nicht immer die, die wir uns vielleicht vorstellen, was wir brauchen. Wir müssen verstehen, dass wir Buße benötigen von Sünde. Wir wurden schon beschuldigt in der Vergangenheit, als Bibelgemeinde, dass wir viel zu viel über Sünde reden, immer über Sünde predigen. Aber das ist genau unser Problem, die Sünde. Und das wird immer unser Problem sein, bis wir in der Herrlichkeit sind. Bis wir endlich erlöst werden von diesem Todesleib, wie Paulus es sagt. Die Sünde ist immer das Kernproblem von all unseren Problemen. Egal was es ist. Es kann die Sünde meine eigene Sünde sein, es kann die Sünde von anderen Menschen sein, aber es ist immer Sünde. Ohne Sünde gäbe es keinen Tod, ohne Sünde gäbe es keine Probleme in dieser Welt. Also wir haben eine hohe Sicht Gottes, das führt zu einer hohen Sicht der Schrift, das führt zu einer tiefen Sicht des Menschen und nun kommen wir zu einer richtigen Sicht der Gemeinde. Nun verstehen wir, was der Zweck und die Rolle der Gemeinde ist. Und hier ist die Definition. Das Ziel der Gemeinde ist es, den Menschen in eine versöhnte Beziehung zu Gott zu führen, durch den Gehorsam gegenüber seinem Wort. Sag's nochmal. Das Ziel der Gemeinde ist es, den Menschen in eine versöhnte Beziehung zu Gott zu führen, durch den Gehorsam gegenüber seinem Wort. Man kann im Neuen Testament grundsätzlich drei Hauptzwecke der Gemeinde feststellen. Und diese drei Hauptzwecke sind Anbetung, Evangelisation und Zurüstung. Also sind die drei Hauptzwecke, mit denen wir dieses Ziel verfolgen, Menschen in eine versöhnte Beziehung zu Gott zu führen durch den Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Anbetung, Evangelisation und Zurüstung. Und wenn wir an dieser Stelle von Anbetung sprechen, dann meine ich natürlich jetzt als lokale Gemeinde vor allem die gemeinschaftliche Anbetung. Ich meine, wir verstehen das richtig, dass Anbetung letztlich unser ganzes Leben ist. Wir kennen Römer 12, Verse 1 bis 2. Die Anbetung findet nicht nur hier am Sonntag statt, wenn wir Lieder singen. Das betonen wir immer wieder. Unser ganzes Leben soll Gott als ein wohlgefälliges Opfer dargebracht werden. Unsere Heiligung und im Prinzip sogar eben auch die Evangelisation und auch die Zurüstung ist Teil der Anbetung von unserem Leben. Anbetung ist einfach, alle Ehre wird Gott gegeben. Wir richten uns ganz auf Gott und seine Ehre aus. Wir suchen nicht unsere eigene Ehre. Die Ehre wird Gott zugeschrieben. Und so ist auch unsere Evangelisation das Hören einer Predigt. Ihr seid jetzt dabei anzubeten, indem ihr mir zuhört. Nicht wegen mir, sondern weil das eine Predigt ist. Weil ihr das Wort Gottes hören wollt. Ich bin dabei anzubeten, weil ich predige. Das ist alles Anbetung, ja. Aber wir wollen uns jetzt auf diesen gemeinschaftlichen Aspekt der Anbetung konzentrieren, wenn wir heute einfach um des Arguments willen von Anbetung sprechen, von diesen drei Zwecken. Anbetung, Evangelisation und Zurüstung. Damit wir das ein bisschen besser auseinandernehmen können und einordnen können für uns, für unser Denken. Das ist also mehr als Hilfe gedacht. Lass uns mit dem ersten beginnen. Anbetung. Diese drei wichtigen Elemente, die wollen wir jetzt zusammen anschauen. Die Schrift lehrt, dass Anbetung einer der Hauptzwecke ist, warum die Gemeinde existiert. Anbetung ist zentral für die Existenz der Gemeinde. Gott hat die Gemeinde erwählt und vorherbestimmt zu seiner eigenen Ehre. Sie ist nicht zum Selbstzweck da. Wir sind nicht hier, um uns selbst zu dienen oder um uns selbst irgendwie besser zu fühlen, sondern wir sind hier, um Gott zu ehren, um Gott zu verherrlichen. Lass uns zu diesem Zweck den Epheserbrief aufschlagen. Wir gehen zu Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1. Und ich lese hier ab Vers 4. Hier geht es um die Erwählung. Ich kann ab Vers 3 lesen. Das ist ein Dankgebet hier von Paulus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Ich werde jetzt hier nicht mehr auf die Erwählung eingehen. Dieter hat das sehr gut alles abgedeckt, worum es hier geht. Gott hat vor Grundlegung der Welt sich für uns entschieden, uns zu sich zu ziehen, zu erretten. Aber jetzt guckt mal, Vers 5 heißt es eigentlich, in Liebe hat er uns vorherbestimmt, das ist eigentlich besser hier vom Griechischen her, in Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Vers 6, da ist ein Zweck, mit der er uns begnadigt hat in den Geliebten. Das ist zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, zu seiner eigenen Ehre. Hat er sich die Gemeinde erwählt? Hat er sich uns erwählt? Und so kann Anbetung definiert werden. Anbetung kann definiert werden als Ehrerbietung und Verehrung, welche allein auf Gott gerichtet ist. Anbetung ist Ehrerbietung und Verehrung, welche auf Gott gerichtet ist. Nun, im Gegensatz zur Anbetung des Alten Testaments ist die Anbetung unter dem Neuen Bund nicht mehr an einen bestimmten Ort, an einen bestimmten Kult oder an eine bestimmte Priesterschaft gebunden. Wir erinnern uns, im Alten Testament muss man zum Priester gehen, um zu opfern. Und das hat Jesus gemeint, als er sagte, dass wir im Geist und in der Wahrheit anbeten, in Johannes 4. Nun, die Hauptelemente der Anbetungszeit, wie wir sie manchmal nennen, oder des Gottesdienstes, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, die haben wir eigentlich direkt von der Synagoge übernommen. Der Anbetungsstil der Synagoge war folgendermaßen. Es begann mit einem Lobpreis. Ein Lobpreis eröffnete den Gottesdienst, welcher dann auch Gebete, Vorlesen und eine Auslegung der Schrift beinhaltete. Die Gebete, Lobpreis und Danksagung wurden dann als Reaktion auf das Wort von Gottes Gnade durch Wohltätigkeitsgaben für die eher armen Mitglieder der Versammlung begleitet. Also wir sehen das Geben, das Teil des Gottesdienstes, wir sehen den Lobpreis, das Singen, wir sehen die Auslegung der Schrift, das Vorlesen der Schrift und die Gebete. Das ist im Prinzip genau das, was wir hier tun. Das ist nach dem Vorbild der Synagoge. So haben es die ersten Christen auch gemacht. Diesen öffentlichen Gottesdienst ist natürlich das zentrale Element, das Wort Gottes, die Gebete und der Gesang, sowie auch das Geben. Dazu kommt jetzt natürlich für uns auch das Mahl des Herrn, das wir auch feiern. Das ist der Grund, warum wir das tun. Und des Weiteren natürlich wird die Anbetung als Lebensstil verstanden. Diese Dinge fördern die tägliche Anbetung, das tägliche Leben. Was wir hier tun, ist nur ein Ausdruck dessen, was wir unter der Woche tun sollen. William Temple sagte, interessantes Zitat hier, Anbetung, eben diese Ehre und Verehrung, die auf Gott ausgerichtet ist, Anbetung ist die Nahrung für den Verstand über Gottes Wahrheit. Anbetung ist der Beschleuniger für das Gewissen durch Gottes Heiligkeit. Anbetung ist die Reinigung der Vorstellungskraft durch Gottes Schönheit. Anbetung ist die Reaktion meines Lebens auf Gottes Plan für mein Leben. Letzten finde ich sehr schön. Anbetung ist die Reaktion meines Lebens auf Gottes Plan für mein Leben. Nun, die Frage ist, was machen wir als Gemeinde, um diese Anbetung zu fördern? Einige Dinge habe ich schon gesagt. Wir lehren die Zentralität der Anbetung. Euer Leben soll eine einzige Anbetung sein. Alles, was wir tun, soll zur Ehre Gottes sein. Und wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, soll das nicht anders sein. Durch eine öffentliche Schriftlesung drücken wir aus, dass alles, was wir tun, der Autorität des Wortes Gottes untergeordnet wird. Und wir wollen die Herzen der Menschen zu Gott erheben und ihre Gedanken und Nachsinnen ganz auf ihn ausgerichtet sein lassen, auch durch das Liedgut, das wir singen, oder durch die Gebete, die wir sprechen. Der neutestamentliche Gottesdienst ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden, oder eine bestimmte Priesterschaft oder einen bestimmten Kult. Und deshalb konzentriert sich die Anbetung im Neuen Testament auf unsere Herzenshaltung. Nicht, dass es im Alten Testament nicht so war, dass Gott nicht Interesse hatte an den Herzen. Aber hier ist es noch viel mehr so. Ich habe heute Morgen schon mit jemandem darüber gesprochen. Wenn wir sagen, wir gehen zur Gemeinde, das ist eigentlich falsch. Wir versammeln uns als Gemeinde in diesem Gebäude. Aber dieses Gebäude hier ist nicht die Gemeinde. Wir reden oft von der Gemeinde, meinen eigentlich dieses Gebäude hier. Und da ist nichts Heiliges an diesem Gebäude, da ist nichts Besonderes an diesem Gebäude. Wir können uns auch draußen irgendwo auf dem Feld treffen. Wäre ein bisschen ungemütlich und kalt, gebe ich zu. Ja. Und vor allem wir jetzt, die jetzt gerade aus Kalifornien zurückgekommen sind, würden wahrscheinlich ziemlich frieren. Aber der Punkt hier ist, wir sind die Gemeinde. Wir versammeln uns als Gemeinde. Die Gemeinde besteht aus Menschen, es ist kein Gebäude. Wir sind sehr geprägt durch die europäische Kirchentradition in diesem Bereich. Wir denken oft sehr kirchlich. Institutionalisierung nennt man das. Die Kirche wurde zur Institution. Und deshalb geht man in ein Gebäude. Und in diesem Gebäude haben wir Gottesdienst. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Das wird richtig getrennt voneinander. Und das ist falsch. Das ist ein falsches Verständnis. Wir müssen ein anbetungsvolles Herz kultivieren. Das beginnt hier in unserem Inneren, in uns selbst. Dass wirklich darüber nachsinnt, zum Beispiel, was es singt, was es hört, was es betet. Wir kommen sehr schnell in diesen Trott hinein, dass wir in die Gemeinde gehen, die Lieder runterrattern, eine Predigt zu hören und dann wieder nach Hause gehen. Die Frage ist, was habe ich mir wirklich überlegt, nachgesinnt, meditiert über diese Dinge, die ich gehört habe? Die Gemeinde singt gemeinsam Lieder, um den Herrn zu loben. Die Schrift präsentiert uns eine Vielfalt von Liedern, welche zum neutestamentlichen Gottesdienst eingesetzt wurden. In Kolosser 3,16, das ist eine Stelle, heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Hier haben wir diese drei Ausdrücke, Psalmos, was wahrscheinlich auf die alttestamentlichen Psalmen Bezug nimmt, Hymnos, Loblieder, eine Hymne, haben wir auch dieses Wort davon, und Ode Pneumatikos, geistliche Lieder. Das konnte sowohl sakrale, also, oder auch säkulare, also weltliche Musik sein. Das schockt jetzt vielleicht einige von euch, aber der Punkt ist hier, es sind einfach Lieder über geistliche Dinge. Lieder über geistliche Dinge. Und es gibt deshalb nicht so etwas wie einen geheiligten Musikstil. Wir sagen nicht, dass nur die Musik oder der Stil oder das okay ist. Wir wollen auf eine Vielfalt achten. Es gibt auch keine unheiligen Instrumente. Das Schlagzeug, ja, Sam, das hat nichts damit zu tun. Wir wollen auf eine geschmackvolle Vielfalt achten und natürlich auch den theologischen Inhalt prüfen, auf die Richtigkeit, weil durch Lieder wird immer Lehre vermittelt. Aber wir streiten uns nicht über Stilfragen. Und ihr könnt gerne meine Abhandlung lesen, die ich mal geschrieben habe für eine Bibelstunde über die Musik in der Gemeinde. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Aber einfach, dass ihr versteht, dass es darum, worum es geht. Was ist das Zentrum? Worauf fokussieren wir uns? Fokussieren wir uns auf diese Äußerlichkeiten, diese Gewissensfragen oder eben sind es die Herzenseinstellungen? Wir feiern das Mahl des Herrn regelmäßig. Wir haben eine wöchentliche Gebetsstunde. Die Predigt basiert auf einer Auslegung der Heiligen Schrift. Das ist Anbetung. Insgesamt soll der Gottesdienst ordentlich sein. 1. Korinther 14, 33, erbaulich und gut geplant. Deshalb planen wir auch für unsere Gottesdienste. Das ist auch nicht ungeistlich. In manchen Kreisen wird das als ungeistlich gesehen, wenn man einen Gottesdienst plant und die Lieder schon vorher auswählt, weil dann muss der Geist muss ja leiten im Gottesdienst. Das ist Mystik. Das hat nichts damit zu tun. Der Geist kann mich auch leiten, wenn ich die Woche vorher die Lieder aussuche. Oder kann er das nicht? Wir müssen uns wirklich immer wieder hinterfragen, welche Traditionen, welche Lehren von Menschen übernehmen wir? Was ist wirklich biblisch? Und wenn im 1. Korinther 14, 26 steht, ein jeder von euch hat eine Lehre oder einen Psalm, wenn ihr zusammenkommt, dann ist das eine Kritik da in dem Zusammenhang. Es ist keine Ermutigung, das zu tun. Zusammenzukommen, jeder lehrt und irgendwas, das war das Chaos der Korinther. Darüber werden wir uns dann vielleicht mal irgendwann mal in der Zukunft unterhalten. Aber der Punkt hier ist, der Gottesdienst muss ordentlich sein. Und ich möchte, dass es mehr passiert, auch nach dem Gottesdienst, Gespräche über die Dinge, die wir gehört haben, dass wir füreinander beten, dass wir wirklich dieses Geistliche auch kultivieren in unserem Herzen. Das ist also der erste Zweck der Gemeinde. Wir wollen anbeten und ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein besseres Verständnis geben, warum wir Dinge tun, die wir tun. Warum ihr Lieder singt. Warum wir das so machen und nicht so. Beispielsweise, warum wir eben eine Ordnung haben im Gottesdienst, einen Ablauf und nicht anders. Das hat Gründe und diese Gründe finden wir in der Schrift. Alles, was wir tun, wollen wir auf der Schrift gründen. Also das ist der erste Zweck, Anbetung. Der zweite Zweck, Evangelisation. Der zweite Hauptzweck der Gemeinde finden wir im ersten Teil des Missionsbefehls. Da möchte ich jetzt hingehen zusammen. Lass uns zusammen Matthäus 28 aufschlagen. Wie gesagt, wir haben sehr viele Bibelstellen heute Morgen, die viele von uns wahrscheinlich schon auswendig gelernt haben. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir sie immer wieder auch uns bewusst machen, was sie eigentlich sagen. In Matthäus 28, 19 heißt es, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nun wörtlich steht hier eigentlich, gehend macht zu Jüngern. Das Verb gehen ist ein Partizip. Wir haben uns darüber schon unterhalten, was das ist. Und es steht im Zusammenhang mit dem Hauptverb mathetuo, das heißt Jünger machen. Und dieses Partizip wird hier von Grammatikern als sogenannter begleitender Umstand bezeichnet. Es beschreibt einen begleitenden Umstand des Jüngermachens. Und es übernimmt aber auch den Modus des Hauptverbs, das heißt ein Befehl. Und deshalb habt ihr richtigerweise hier in den Übersetzungen, die meisten Übersetzungen geben das auch so wieder, geht hin und macht zu Jüngern, also ein Befehl. Das gehört dazu. Aber die Betonung liegt doch mehr auf dem Jüngermachen als auf dem Gehen. Und ihr seht schon so ein bisschen, wohin das führt. Mission, Evangelisation ist nicht in erster Linie irgendwo hinzugehen, nach Afrika meinetwegen, und dann bin ich ein Missionar. Das ist richtig. Afrika braucht Missionare, aber Deutschland auch. Und die Betonung hier ist nicht unbedingt auf dem Gehen. Das Gehen war einfach ein Begleitumstand, weil die Jünger waren zu dem Zeitpunkt nämlich in Jerusalem und sie würden von Jerusalem ausgehen nach Samaria und in die ganze Welt, wie das in der Apostelgeschichte steht. Die Betonung liegt auf dem Jüngermachen. Das heißt nicht, dass wir nicht hinausgehen sollen, das ist richtig. Aber die Betonung ist hier das Machen von Jüngern. Und das Machen von Jüngern geschieht natürlich durch Verkündigung des Evangeliums und dies wiederum durch die Gemeinde. Sonst gibt es ja niemanden, der das Evangelium verkündigt. Die wahre Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde ist also die Missionsstation. Wir sind nicht nur der Ort, wo angebetet wird, die Botschaft, dieses kleine Stück Himmel auf Erden. Wir sind auch eine Missionsstation, die Gott dazu benutzt, seine Heilsbotschaft in der Welt zu verbreiten. Es ist die Verkündigung des Evangeliums, damit Menschen gerettet, getauft und dann zur Gemeinde hinzugefügt werden. Apostelgeschichte 1, 8, 2, 38, all diese Stellen sprechen davon. Nun, wie geschieht das? In Markus 4, lass uns da auch hingehen, Matthäus, Markus, ist nicht weit davon entfernt, Markus 4, Verse 3 bis 8, ich lese das kurz vor. Hier heißt es, hört zu, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen, und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel, die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm, und etliches trug 30-fach, etliches 60-fach, etliches 100-fach oder 100-fältig. Nun, die Evangelisation wird hier, ich will das jetzt nicht im Detail auslegen, sondern nur auf diesen Aspekt hinweisen, die Evangelisation wird mit dem Ausstreuen eines Samens verglichen. Der Same ist natürlich das Wort, und wir sehen das dann später, wenn er das Gleichnis erklärt. In Vers 14, der Sämann sät das Wort, die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan, nimmt das Wort weg und so weiter. Wir sehen diese verschiedenen Böden, die verschiedenen Herzenszustände beschreiben und dann letztlich diejenigen, die das gute Herz haben, die dann eben auch Frucht bringen. Und das sind übrigens die einzigen, die wirklich gläubig sind, diejenigen, die Frucht bringen. Aber das ist ein Thema für eine andere Predigt. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Ich will euch zeigen, dass die Evangelisation als ein Samenstreuen bezeichnet wird oder dargestellt wird von Jesus. Es ist interessant, diesen Vergleich zu machen. Es liegt nicht an der Fähigkeit dessen, der den Samen streut. Es liegt auch nicht an der Qualität des Samens, sondern an der Qualität des Bodens, ob es Frucht bringt oder nicht, die Herzen. Und wir lesen zusätzlich noch im Korintherbrief, in 1. Korinther 3, 6, dass das Wachstum von Gott kommt, genauso wie das in der Natur auch ist. Ich kann den Samen streuen, und Paulus braucht dieses Gleichnis, diesen Vergleich auch, und ich kann begießen, aber letztlich das Wachstum, das muss Gott bringen. Und hier sehen wir ganz deutlich unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es nicht, das Wachstum zu produzieren. Das können wir gar nicht. Das ist Gottes Angelegenheit. Das ist Gottes Geist, der das bewirkt. Unsere Aufgabe ist es, den Samen zu streuen. Und zwar viel Samen zu streuen. Wenn ihr euch einen Sämann vorstellt, der aufs Feld geht, dann nimmt er nicht einen Samen und steckt den dann so in den Boden und dann gießt er Wasser drauf und wartet. Ja, das ist nicht so, wie das funktioniert, sondern er nimmt eine Handvoll und macht wusch, ja, und dann wieder wusch. Und dann fällt das eine auf den Weg, das andere irgendwie aufs Feld und dann irgendeiner. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das Bild, das uns hier gegeben wird. Es ist nicht dieses kleine Rumtüdeln mit einzelnen Samen. Und das ist bei uns manchmal die Gefahr, dass wir zu sehr mit einzelnen Menschen so rumtüdeln und vergessen, dass es noch tausende andere gibt, die vielleicht noch nie was gehört haben. Samen streuen, viel Samen streuen. Es ist wichtig zu bemerken, dass die Funktion der Gemeinde in der Welt anders ist als die Funktion des alttestamentlichen Israels. Das ist auch wichtig zu verstehen. Israel hatte die Aufgabe, zu bleiben und zu gehorchen. Gott hat gesagt, für Israel habe ich diesen Plan. Ja, ihr seid eine Nation von heiligen Priestern, das können wir in Exodus, in 2. Mose 19 nachlesen. Und ihr werdet ein Zeugnis sein für alle Nationen. Das ist eure Aufgabe, bleiben und gehorchen. Die Aufgabe der Gemeinde ist aber, gehen und verkündigen. Schon gesagt haben, es gehen mehr als Begleitumstand und das Verkündigen in erster Linie. Hinauszugehen und zu verkündigen. Auch ist die Gemeinde nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist das Königreich, das noch in der Zukunft liegt. Wir sind kein politisches Gebilde, das will ich damit einfach sagen. Deshalb ist es nicht das Ziel, der Zweck der Gemeinde, durch ihre Mission die Gesellschaft zu verändern. Wir sind auch nicht politische Aktivisten, Revolutionäre. Unser Reich ist nicht von dieser Welt. Der Missionsbefehl impliziert des Weiteren auch die Präsentation dieser guten Nachricht in erster Linie in der Welt. Ja, wir laden manchmal Leute ein, um Gäste zu sein bei unseren Gottesdiensten, aber das ist nicht in erster Linie, wie unsere Evangelisation funktionieren soll. Wir sollen rausgehen, ein Zeugnis sein, da wo wir sind, das Evangelium verkündigen. Ja, das schließt gewisse Dinge nicht aus, wie zum Beispiel ein evangelistisches Konzert oder Kaffeetische oder Mutter-Kind-Treffen oder irgend sowas. Aber der Punkt ist, unsere Gottesdienste hier am Sonntagmorgen werden nicht zum Zwecke in erster Linie der Evangelisation ausgerichtet. Das ist die Zurüstung, das wird das nächste Element sein. Wir müssen das verstehen. Es geht darum, hinauszugehen und Initiatoren zu sein, wenn es ums Evangelisieren geht. Das ist nicht einfach. Ich weiß, es braucht viel Mut. Manchmal braucht es auch viel Zeit. Wir müssen Beziehungen aufbauen zu Menschen. Die müssen uns sehen, die müssen unser Leben sehen. Aber es ist wichtig, dass wir das tun, diesen Samen streuen. Vielleicht manchmal auch einfach nur Traktate austeilen. Was immer ihr tut, wir müssen den Samen streuen. Das bedeutet auch nicht, dass ungläubige Besucher hier nicht willkommen sind im Gottesdienst, aber unser Gottesdienst ist nicht ausgerichtet auf die Ungläubigen, sondern auf die Gläubigen. Ein weiteres Element der Evangelisation ist die weltweite Mission. Der Umfang hier sind alle Nationen in unserem Text, in Matthäus 28. Wir wollen die weltweite Mission unterstützen. Und auch die Verkündigung muss durch das entsprechende Leben von uns unterstrichen werden. Es geht nicht ohne Worte. Ihr könnt euch erinnern an dieses Gleichnis oder dieses Zitat. Verkündige das Evangelium, wenn nötig, brauche Worte dazu. Das ist Unsinn. Wir müssen etwas sagen. Wir müssen unseren Mund aufmachen. Es muss klar kommuniziert werden und durch ein entsprechendes Leben unterstrichen werden. Das primäre Ziel der Evangelisation und Mission ist deshalb, weil die Gemeinde die Missionsstation ist, auch Gemeindegründung, die Förderung von Gemeinden. Der Fokus der Mission muss auf der lokalen Gemeinde sein. Das ist wichtig zu verstehen, weil es gibt heute viele verschiedene Missionswerke und die haben alle ihre Berechtigung, da zu sein. Ich spreche mich nicht gegen Bibelschulen aus oder gegen Missionswerke. Ich bin ja selber Nutznießer davon, von einer Bibelschule und einem Missionswerk. Aber der Punkt hier ist, die Gemeinde darf nicht darunter leiden. Oft fließt dann zu viel Energie in diese Organisationen, die unterstützt werden, und die Gemeinde verkümmert daneben. Und deshalb braucht es heute Bibelschulen, weil in vielen Gemeinden das, was wir hier tun, beispielsweise nicht mehr getan wird. Weil die Leute eine solche Ausbildung nicht bekommen da. Es wird keine Jüngerschaft gemacht, die Schrift wird nicht auslegen, gepredigt. Und Leute werden nicht zugerüstet, zukünftige Leiter zu sein innerhalb dieser Gemeinden. Und deshalb werden Gemeinden schwach. Und deshalb braucht es diese Organisation, die den Gemeinden unter die Arme helfen. Aber das Ziel sollte sein, diese Gemeinden wieder stabil zu machen, sodass sie das selber tun können. Und das ist auch unser Ziel als Gemeinde, eine solche Gemeinde zu sein oder zu werden. Elton Trueblood sagte einmal zu einer amerikanischen Community, also eine politische Gemeinschaft, die 5 Gemeinden hatte und 56 Clubs. Natürlicherweise leidet die Gemeinde in einer solchen Umgebung, und zwar hauptsächlich, weil da bekennende Christen das Wesen und die Mission der Gemeinde nicht erkennen. Sie fühlen sich als ein weiterer Club. Das Thema habe ich schon angesprochen. Wie viele Clubs gibt es in Berlin? Wie viele Vereine? Das Club ist ja ein englisches Wort für Verein, so ein bisschen. Ich habe mal auf berlin.de gegoogelt und gesehen, es gibt 2653 Ergebnisse, wenn ich Verein eingebe. Wassersportverein, Jugend, Kultur, Bogenschutz, Solidaritätsvereine, Snooker, akademische Segler, keine Ahnung, was das ist, Anglervereine, Wohlfahrt. Aber eines muss klar sein, wir sind kein Verein, auch wenn wir öffentlich so gelten. Wir sind kein Club. Wir sind eine Botschaft. Eine Botschaft eines kommenden Königreiches. Wir sind nur ein Verein, weil wir uns dem Gesetz unterordnen, weil wir als öffentliche Kirche in dem Sinne nicht anerkannt sind. Aber das ist wichtig für uns zu verstehen. Es ist ein geistliches Unternehmen hier. Ich habe zwei interessante Definitionen, die ich euch gerne vorlesen will, wenn es um die Gemeinde geht und ihre Rolle in der Evangelisation. Die erste heißt, die Gemeinde ist die Gemeinschaft Gottes unter dem neuen Bund, wie sie in diesem Zeitalter zwischen den Ereignissen von Apostelgeschichte 2 bis zur Entrückung der Gemeinde vor dem Tag des Herrn existiert. Ist viel, ne? Also es ist eigentlich einfach, es ist eine Gemeinschaft Gottes unter dem neuen Bund, die in diesem Zeitalter zwischen zwei Ereignissen existiert, Apostelgeschichte 2 und die Entrückung. Und da werden wir noch darauf zu sprechen kommen in 1. Thessalonicher 4. Das ist die Gemeinde, es ist eine Gemeinschaft, die Gemeinschaft Gottes. Sie wird auch als das Volk Gottes bezeichnet, das Volk Gottes dieses Zeitalter, das ist die Gemeinde. Und was ist nun der Zweck dieser Gemeinde, wenn es um Evangelisation geht? Hier kommt eine weitere Definition. Der Zweck der Gemeinde ist es, das Evangelium in die Welt hinauszutragen, so dass Menschen aus allen Volksgruppen errettet werden und für den Eintritt in das kommende Königreich Christi qualifiziert werden, welches hier auf der Erde nach seinem zweiten Kommen aufgerichtet wird. Schön, oder? Wir verkündigen das Evangelium allen Völkern, um Menschen zu qualifizieren, um in das kommende Königreich, wenn Jesus nämlich zurückkommt, einzutreten. Christus will sich ein Volk sammeln, das in sein Königreich geht. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sind die Botschaft dieses kommenden Königreiches. Das sind wir als Gemeinde. Das ist unsere Aufgabe. Und deshalb sind wir keine politische Gruppe. Wir haben alle Nationalitäten vertreten. Nicht ganz alle. Aber die universale Gemeinde hat alle Nationalitäten vertreten. In Offenbarung 7,9 heißt es, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen, waren in ihren Händen. Das sind alle. Von allen Stämmen, Völkern, Sprachen, Nationen. Es gibt keine Unterschiede mehr jetzt. Wir stammen alle von Adam ab. Wir gehen alle auf dieselbe Familie zurück und wir werden auch alle Teil derselben Familie sein, als Gemeinde in der Ewigkeit. Es gibt also keinen Platz für Rassismus bei uns, gibt es nicht. Nicht in der Gemeinde, gibt es nicht. Nicht mal theologisch eben, wir gehen zurück auf dieselben Eltern. Und deshalb verkündigen wir das Evangelium jedermann, machen keinen Unterschied. Jeder braucht die Errettung. Jesus sagt deshalb auch in Johannes 18,36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Wie wenden wir das nun an? Nun als Gemeinde, die Evangelisation, wie ich schon sagte, wir wollen Samen streuen. Wir wollen nicht versuchen, Menschen anzulocken mit irgendwelchen besucherfreundlichen, pragmatischen Methoden oder indem wir die Botschaft abschwächen, indem wir nicht von Sünde reden oder nicht von der Hölle reden und es versuchen, möglichst angenehm zu machen. Also wir wollen, dass die Menschen kommen, die ein klares Verständnis haben und auch wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie Teil der Gemeinde werden wollen. Stattdessen ist es das Ziel unserer Nachbarschaft, eine klare, verständliche Präsentation der gesamten Botschaft des Evangeliums zu geben. Vor allem die Teile, die anstößig sind. Da neigen wir nämlich am meisten dazu, die auszublenden. Ich hatte diesen Gedanken am Freitagabend gedacht, kann ich an einem Weihnachtskonzert über die Hölle reden? Ja, soll ich. Weil wenn ich das nicht tue, dann blende ich ein ganz wichtiges Element aus. Warum wird Jesus überhaupt Retter genannt? Retter wovor? Nicht nur vor unserer Sünde, sondern auch vor der ewigen Konsequenz der Sünde. Es ist sehr wichtig, dass wir das betonen. Gerade die Elemente, die heute umstritten sind, gerade die müssen wir betonen. Gerade da wird unsere Treue zum Herrn geprüft. Das ist eine Herausforderung für uns alle. Eine klare Präsentation, eine vollumfängliche, möglichst komplette Präsentation wollen wir geben. Manchmal ist die Zeit beschränkt, das weiß ich. Und das ist klar, manchmal helfen auch einfach irgendwelche Gedankenimpulse. Aber wir probieren, so viel wir können, einfach klar und deutlich zu sein, worum es geht. Es geht nicht um Lebensverbesserung. Ja, Jesus wird dir helfen, besser durchs Leben zu kommen. Es ist keine Lebenshilfe. Wir sind keine Selbsthilfegruppe hier. Das ist nicht der Zweck, warum wir hier sind. Der Zweck, warum wir hier sind, ist, Menschen zu warnen vor der ewigen Strafe, vor der ewigen Hölle, auf die sie direkt zusteuern, wenn sie nicht an Christus glauben. Das ist unser Zweck, unsere Aufgabe, unsere Mission. Ja, ihr dürft ruhig Amen sagen, das ist okay. Habt ihr so ein, irgendwie so gehört da hinten, so ein Amen, das ist richtig, Amen. Wir müssen uns gegenseitig motivieren, das zu tun, weil es ist nicht einfach. Wenn wir da draußen sind in der Welt, dann haben wir Angst, weil die Gesellschaft uns verlacht. Und es ist nicht einfach. Diese Elemente wollen wir auch herausstreichen. Wir wollen möglichst verhindern, dass Menschen aus falschen Beweggründen sich der lokalen Gemeinde anschließen. Ich sage nicht, wir können das verhindern, aber wir wollen das möglichst verhindern. Ich möchte nicht, dass Menschen zu uns kommen, weil sie denken, sie können hier nette Freundschaften haben und ach, das ist so schön und das ist so ein schöner Club hier und ja, wir haben es so schön zusammen. Es ist ein Nebeneffekt. Ja, wir haben gute Gemeinschaft, wir haben Freundschaften, das ist schön, aber lass uns nicht den Fokus verlieren hier. Lass uns nicht plötzlich zu einem solchen sozialen Werk werden. Nicht, dass wir nicht soziale Dinge tun, dass wir nicht Menschen helfen wollen, das hat damit nichts zu tun. Das soll ein Überfluss sein, ein Überfließen von dem, was wir tun, weil wir Christus lieben, weil wir den Nächsten lieben. Aber unser Hauptfokus ist nicht, dass wir in Sozialhilfe sind oder politische Veränderungen herbeiführen. Das machen andere für uns. Da gibt's andere. Es gibt Hilfswerke. Die gibt es. Aber so etwas wie wir als Gemeinde gibt es nicht sonst. Die tun das nicht. Die verkündigen nicht das Evangelium. Die verkündigen nicht das Einzige, was den Menschen eigentlich helfen kann. Ihr könnt ihnen Brot geben und ihr könnt ihnen alles Mögliche geben, aber sie werden trotzdem ewig verloren gehen. Und deshalb müssen wir ihnen das Evangelium geben. Sind die Menschen, die hierher kommen, willig, sich der Leitung der Gemeinde unterzuordnen, belehrt zu werden, geistlich zu wachsen, eben das Ziel, wie gesagt, das dritte wird auch die Zurüstung sein. Wir wollen nicht Menschen nur unterhalten, wir wollen sie nicht um jeden Preis da behalten, das stehen wir auch in der Gefahr als kleine Gemeinde, wir sind so verzweifelt, wir brauchen Mitglieder, nee. Wir wollen Menschen, die dienen wollen. Menschen, die in anhaltender Sünde leben, Rebellion, verharren, sind Ungläubige und sie können die Gemeinde von innen heraus in Gefahr bringen. Es ist sogar gefährlich, wenn wir Menschen ein falsches Sicherheitsverständnis geben und sie dulden und einfach sagen, ah, das ist schon okay, er hat zwar zwei Freundinnen oder ich weiß ja auch nicht. Einfach, versteht ihr, was ich meine? Wir können es nicht einfach so dulden. Wir müssen diese Menschen ansprechen, zurechtweisen. Und wenn sie uns dann verlassen, okay. Es ist besser, als wenn wir sie hier in der Gemeinde haben und wie Paulus es beschreibt im Korintherbrief, der Sauerteig um sich greift und die Sünde um sich greift bei uns in der Gemeinde. Die größte Gefahr kommt von innen, nicht von außen. Apostelgeschichte 20:30 heißt es, in euren eigenen Reihen werden Menschen aufstehen und verführerische Dinge reden. Es kommt von innen heraus. Es ist viel gefährlicher als das, was von außen kommt. Das ist die zweite Priorität, die Evangelisation. Lass uns noch die dritte anschauen, der dritte Zweck. Und das ist die Zurüstung. Die Zurüstung der Heiligen ist der dritte Hauptzweck der Gemeinde. Der Missionsbefehl, der hört nämlich nicht auf beim Jüngermachen. Lass uns nochmal zurückgehen zu Matthäus und den Missionsbefehl zu Ende anschauen. Macht zu Jüngern alle Völker, heißt es, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes. Und in Vers 20 heißt es, und was? Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und das ist einfach dieser Auftrag, die Menschen für den Dienst zuzurüsten. In Epheser 4 sehen wir das, lass uns dahin gehen, Epheser Kapitel 4, dass Gott der Gemeinde Männer gegeben hat zum Zweck der Zurüstung. Es beginnt bei den Ältesten und Pastoren, die sogenannten Hirtenlehrer, wie sie da genannt werden, in Epheser 4, Vers 11, heißt es, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, und das sind diejenigen, die den Grundstein gelegt haben, das finden wir in Kapitel 2, die Apostel, das Amt des Apostels und das Amt des Propheten hat aufgehört im ersten Jahrhundert. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Das ist auch wieder eine Predigtserie für sich. Und etliche als Evangelisten und dann heißt es etliche als Hirtenlehrer. Diese beiden Ausdrücke gehören höchstwahrscheinlich zusammen im Griechischen. Hirtenlehrer, das ist eine und dieselbe Person. Das sind Lehrer und ein Hirte. An anderer Stelle werden sie Älteste genannt, an anderer Stelle Aufseher. Das ist ein und dieselbe Person. Die Bibel verwendet das als Synonym. Und diese Männer, diese Hirtenlehrer wurden gegeben. Zu welchem Zweck? Nun, das heißt sie auch in Kapitel 4, in Epheser 4, Vers 12, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Es geht um das Werk des Dienstes, wiederum, dass wir besser unseren Dienst tun können. Die Verkündigung des Evangeliums, das Fördern des Baus der Gemeinde. Und wir finden auch im Alten Testament schon Beispiele, zum Beispiel Esra, von Esra heißt es in Esra 7, Vers 10, er hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Die Grundlage für die Zurüstung, die Grundlage, auf der die Gemeinde steht, ist die gesunde Lehre. Das ist sowas von wichtig. Gesunde Lehre führt zu einer gesunden Gemeinde. Schlechte Lehre führt zu einer schlechten Gemeinde. Ja, ich habe euch am Anfang gewarnt davor, zu viel Lehre kann ungesund sein, zu viel Kopfwissen, wenn wir es nicht umsetzen. Aber zu wenig Kopfwissen, zu wenig Lehre ist genauso gefährlich. Es ist genauso gefährlich. Weil wir nämlich dann nicht wissen überhaupt, was wir tun sollen. Ich nehme immer das Beispiel vom Straßenverkehr. Ja, wenn meine Jungs werden jetzt bald mal die Fahrradprüfung machen müssen oder wer von euch eben die Fahrerprüfung gemacht hat beim Autofahren. Das Erste, was wir lernen müssen, ist was? Die Theorie. Ja, die Verkehrsregeln. Ich kann euch nicht einfach auf die Straße schicken mit einem Auto, ohne dass ihr irgendeine Verkehrsregel kennt. Sonst fahrt ihr bei Rot über die Ampel und was weiß ich und bang. Und das ist genau das, was passiert in den Gemeinden. Sie kennen die Theologie nicht und deshalb macht es bang. Ja? In den Boden. Und viele denken natürlich, uns geht's ja gut, das ist okay, aber sie merken gar nicht, wie viel Sünde sich in ihren Gemeinden ausbreitet, wie viele Probleme die Leute haben. Und ich kenne einige Geschichten von Menschen, die aus Gemeinden kommen mit schlechter Lehre und die haben keine Ahnung, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, die haben keine Ahnung, wie eine Ehe zur Ehre Gottes geführt. Die werden nicht belehrt darüber, die wissen das gar nicht. Und deshalb leiden diese Menschen unter der schlechten Lehre. Und deshalb ist es eine schlechte Gemeinde. Deshalb kann man unterscheiden zwischen einer guten und einer schlechten Gemeinde. Die gute Gemeinde ist nicht perfekt, das habe ich nicht gesagt. Die gute Gemeinde ist gut. Das heißt, sie ist gut und kann noch besser werden. So wie die Thessalonicher. Erinnert euch? Paulus sagt, ihr seid gut. Ihr seid vorbildlich. Und ihr werdet sehen, jetzt in Kapitel 4, wenn wir weitergehen, werden wir sehen, aber da gibt es doch noch Dinge, die ihr verbessern könnt, an denen ihr arbeiten müsst. Warum ist das so? Nun, die Menschen leben, was sie glauben. Das ist ganz einfach. Das, was du glaubst, ist das, was du lebst. Wenn du was Schlechtes glaubst, dann wirst du was? Schlecht leben. Wenn du das Gute, das Richtige glaubst, wirst du richtig leben. Die Menschen leben, was sie glauben. Und deshalb warnt die Schrift eindringlich von falschen Lehren. Ich meine, da könnten wir jetzt das ganze Neue, das ganze Alte Testament durchforsten. Wir würden unzählige Warnungen finden vor falschen Lehrern, falschen Propheten und falschen Lehren, die wie Krebsgeschwüre um sich fressen und so weiter. Die werden alle so beschrieben. Paulus und alle Apostel warnen davon. Und deshalb predigen und lehren wir. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lehren. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. Es gibt nicht nur die öffentliche Verkündigung des Wortes, das, was wir hier am Sonntagmorgen tun. Es gibt einen weiteren Aspekt, zum Beispiel den Hirtendienst. Und wir haben das gesehen, ganz deutlich, im ersten Thessalonischer Brief. Wenn wir da nochmal zurückgehen wollen, in den ersten Thessalonischer Brief. Und da haben wir gesehen, dass Paulus' Dienst nicht nur aus öffentlicher Verkündigung bestand. In Kapitel 2, in Vers 11 heißt es, ihr wisst ja, und da hat er an diese erfahrungsgemäße Erkenntnis appelliert, die Thessalonicher kannten ihn, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, zu wandeln, wie es Gottes würdig ist und so weiter. jeden Einzelnen. Hier geht es um individuelle Sorge und Lehre für einzelne Gemeindeglieder. Den Gläubigen in Kolossä schreibt er in Kolosser 1, 28, denn wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Dreimal jeden. Jeden Einzelnen meint er hier. Kolosser 1, 28. Das persönliche Jüngerschaft, pastorale Fürsorge könnte man das auch nennen. Richard Baxter hat das mal in einem Buch so ausgedrückt. Ein Pastor sollte nicht nur als ein öffentlicher Prediger, sondern auch als ein persönlicher Ratgeber der Seelen bekannt sein. Ein Wort des rechtzeitigen und besonnenen Rates durch einen Pastoren zur Person in ihrer Bedürftigkeit mag nützlicher sein als viele Predigten. Wow. Weil das manchmal einfach so ist, dass ein ganz bestimmtes Wort in eine ganz bestimmte individuelle Situation hineingesprochen werden muss. Hier am Sonntagmorgen können wir allgemeine Prinzipien geben und ihr schreibt euch die auf und ihr hoffentlich praktiziert ihr die auch und bemüht euch darum. Aber manchmal gibt es spezifischen Rat, den man braucht. Und das ist da, wo diese Pastorale, dieser Hirtendienst wichtig ist. Ein weiterer Aspekt der Zurüstung ist auch das Gemeinschaftsleben. Wir haben darüber gesprochen, wie die Beziehungen waren zwischen Paulus und der Thessalonischer Gemeinde. Die Menschen kannten einander. Sie waren sich nicht fremd. Die Gemeinde wird in der Schrift als Familie beschrieben, als Körper mit vielen Gliedern, die voneinander abhängig sind. Eine Bruderschaft oder ein Haus, das gebaut wird aus lebendigen Steinen. Wir werden alle aufeinander gestapelt. Ja, wir sind so abhängig voneinander. Das sind gute Bilder. Diese Bilder machen klar, natürlich die Gemeinde ist nicht ein Gebäude, obwohl ein Gebäude benutzt wird, das Bild, aber das ist wie gesagt nur ein Bild, sondern eine Gemeinschaft von Menschen, die nur richtig funktionieren kann, wenn tiefe, gegenseitige Liebesbeziehungen gebaut werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder Beziehungen ins Reine bringen, dass wir einander vergeben, dass wir aufeinander zugehen, wenn wir irgendwas haben. Wenn du irgendwas hast gegen deinen Bruder, dann geh auf ihn zu und sprich mit ihm oder mit ihr. Ja? Je nachdem, wer es ist. Lass es nicht in dir zur Bitterkeit werden. Das ist auch eine Form der Zurüstung. Das ist auch eine Form des Wachstums. Wir wachsen nicht nur durch die Lehre, die wir bekommen, sondern auch, indem wir die Lehre umsetzen, die wir bekommen. Wir müssen diese Liebesbeziehungen bauen. Da muss man arbeiten dran. Und ein letzter Aspekt der Zurüstung ist natürlich auch die biblische Seelsorge. Ein anderer Autor schreibt, als Pastoren sind wir der Priorität verpflichtet, das Wort Gottes öffentlich von der Kanzel und auch im Privaten durch biblische Seelsorge zu lehren. Ich mache hier diesen Unterschied ein bisschen künstlich, weil Seelsorge ist eigentlich nichts anderes als sehr intensive Jüngerschaft. Es geht eigentlich um dasselbe, aber wir reden so ein bisschen von Seelsorge, wenn es wirklich um ganz tiefe, ganz schwierige Probleme geht, was vielleicht auch über längere Zeit Treffen braucht, wo wir Beratung brauchen, die man nicht so schnell jetzt einfach. Manche Dinge kann man relativ schnell erklären und schnell Hilfe geben, manche Dinge dauern länger, brauchen tiefere Seelsorge, tieferes Kümmern umeinander. Und in der Schrift finden wir diese Gebote, einander zu ermahnen, einander zu ermutigen, diese Einander-Anforderungen. Und in jedem Fall soll das in einem sanftmütigen Geist geschehen, gemäß Galater 6, 1. Diese Art von Ermahnung und Ermutigung und dieser Rat muss natürlich immer biblisch sein. Wir, wie gesagt, wir vertrauen keiner anderen Quelle aus der Schrift. Und hier seht ihr wieder, wie wichtig es ist. Hohe Sicht Gottes, hohe Sicht der Schrift, tiefe Sicht des Menschen, richtiges Verständnis der Gemeinde. Deshalb benutzen wir nur die Bibel in der Seelsorge. Deshalb gehen wir nicht zum Psychologen. Hier habt ihr den Grund, weil die Schrift es sagt. Das Wort Gottes ist allgenügsam. Es braucht keine menschlichen Quellen, um es zu verbessern. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr da seid, dass wir da sind. Wenn es immer öffentliche Veranstaltungen gibt, Bibelstunden, Predigten, Hauskreise, Gebetsstunden, dazu gehört auch die Bibelstunde am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Es wäre auch schön, wenn alle da sind, weil es geht immer um die Zurüstung. Es geht immer darum, dass wir geistlich wachsen. Ein christlicher Anwalt stellte mal eine provokative Frage. Er sagte, kann ein Christ sein, ohne verbindlich zu einer Gemeinde dazuzugehören. Und er sagt, ja, es ist möglich, dann ist das so etwas wie ein Student, der nicht zur Schule geht, ein Soldat, der sich nicht der Armee anschließt, ein Verkäufer ohne Kunden, ein Seemann auf einem Schiff ohne Crew, ein Geschäftsmann an einem abgelegenen Ort, ein Autor ohne Leser, ein Tuba-Spieler ohne Orchester, Eltern ohne Familie, ein Fußballspieler ohne Team, eine Biene ohne Bienenstock. Kann auch sagen, ein lebender Widerspruch. Ein Christ, der nicht in einer Gemeinde verbindlich angeschlossen ist, ist ein lebender Widerspruch. Es geht nicht, gibt's nicht. Jemand hat uns Christen als mit einem Stück Holz verglichen, das im Feuer ist, im Feuer liegt und brennt. Und so brennen wir, unser geistliches Leben wird als Feuer bezeichnet in dem Gleichnis. Wenn man dieses Stück Holz aber rausnimmt aus dem Feuer und es für sich alleine liegen lässt, ratet mal, was geschieht, es erkaltet. Und genauso werden wir erkalten in unserer Liebe, werden wir erkalten in unserem geistlichen Leben, wenn wir nicht in der Gemeinschaft eingebunden sind. Und deshalb ist die Gemeinde der primäre Ort, wo Menschen zugerüstet werden. Wie gesagt, wir lehnen die Hilfe von Bibelschulen nicht ab, wir lehnen die Hilfe von Missionswerken nicht ab. Das sind alles nützliche Dinge, die sind auch nötig in der heutigen Zeit. Aber unsere Arbeit, unser Bemühen liegt darin, eine Gemeinde zu sein, die selbstständig wird. Deshalb predigen wir so viel, deshalb lehren wir so viel, weil Christen dadurch wachsen. Wir lehren in der Öffentlichkeit, wir lehren in den Hauskreisen, im Privaten, von Haus zu Haus, wie Paulus sagte, in persönlichen Gesprächen, in der Seelsorge. Hauskreise fördern das gemeinsame Miteinander, das Wachstum in den Jüngerschaftsbeziehungen. Seelsorge wird durch Pastoren und qualifizierte Mitarbeiter angeboten und macht davon Gebrauch, wenn ihr Hilfe braucht. Kommt zu uns. Lasst es nicht zum Chaos werden, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt in eurer Ehe, in eurem Privatleben. Sucht euch Hilfe. Das ist keine Schande. Wir alle brauchen Hilfe. Wir alle brauchen diese Gnade. Aber es ist viel schlimmer, wenn wir uns keine Hilfe holen und dann irgendwann mal unser Leben in den Boden reinfahren. Und deshalb ist die Zurüstung der dritte Zweck, wie gesagt, für das Werk des Dienstes, wie wir in Epheser 4,12 gesehen haben. Und hier heißt es auch, in Epheser 4, wenn wir weiterlesen, ich lese euch das vor, hier heißt es, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Das Ziel ist Reife, Reife in Christus-Ähnlichkeit. Das ist, was es bedeutet, heranzuwachsen. Nicht mehr unmündig zu sein. Nicht mehr aus der Bahn geworfen zu werden so schnell. Von jedem Wind einer Lehre, von jeder Überzeugung, die ihr vielleicht irgendwo vom Internet runterladet und dann, was ist das jetzt wieder? Panik. Und dann bin ich wieder unsicher. Sondern reif werden im Verständnis. Wissen, was man glaubt. Man nennt das auch Rückgrat haben, Überzeugung haben. Um mit dieser Überzeugung dann vor Menschen hinzustellen, nicht im Stolz, ich sage damit nicht, wir sollen jetzt arrogant werden und ich weiß es besser, aber wir haben eine Überzeugung. Wir wissen, wovon wir sprechen, wir wissen, was wir glauben, wir wissen, warum wir es glauben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wiederum für die Zurüstung und natürlich für die Evangelisation. Also ihr seht, diese Dinge lassen sich natürlich letztlich nicht so trennen. Wir trennen das nur, damit wir es besser verstehen. Also lasst mich das jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Weil das ist einfach grundlegend. Das gibt uns die Richtung als Gemeinde. Und das wird irgendwann mal ich hoffe im Januar oder Februar auch schriftlich rausgegeben werden, unsere Dienstphilosophie, die sich dann jeder auch von der Gemeinde-Website runterladen kann und lesen kann, warum wir die Dinge tun, so wie wir sie tun. Es beginnt mit einer hohen Sicht Gottes. Gott steht über allem. Das führt zu einer hohen Sicht der Schrift. Die Schrift ist unsere Autorität für Leben und unser Verhaltenskodex, könnte man sagen. Das führt zu einer tiefen Sicht des Menschen. Der Mensch ist verdorben, völlig hilflos, kann sich selbst nicht retten. Und das führt zu einer richtigen Sicht der Gemeinde und der Rolle der Gemeinde und den Zweck, den die Gemeinde einnimmt in der Welt. Nämlich die Anbetung, weil es heißt, dass der Vater wahre Anbeter sucht. Die Evangelisation, weil die Menschen Errettung brauchen. Und Zurüstung, weil Christen in der Christusähnlichkeit an Reife zunehmen müssen. Lasst uns dafür beten, dass wir im Gleichgewicht bleiben, dass wir nicht das eine gegenüber dem anderen überbetonen. Es gibt manche Gemeinden, die betonen Evangelisation extrem. Dafür lassen sie es mit der Lehre schleifen. Andere betonen die Lehre extrem, lassen es mit der Evangelisation schleifen. Und das wollen wir. Wir wollen diese drei Bereiche immer wieder ausbalancieren, dass wir alles tun, weil das sind die drei Dinge, für die Gott uns berufen hat, dass wir sie tun. Lasst uns dafür beten, dass wir das tun und dass wir dadurch dem Herrn die Ehre geben. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten.